Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Und heute mit zwei der meistdiskutierten Bücher dieser Tage, Meg Wolitzers Die Stellung und Martin Amis Interessengebiet. Und dazu noch der neue Roman des letztjährigen Büchnerpreisträgers Jürgen Becker.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
So etwas hatten sie noch nie gesehen. Die 4 Mello-Geschwister starren schweigend auf das Buch vor ihnen. Ein Buch, das sie möglicherweise nicht sehen sollten. Sie gucken es sich trotzdem an, Seite für Seite. Und sie sind schockiert. Es besteht nicht der geringste Zweifel. In diesem Buch geht es um Sex. Und die nackten Leute, die man da auf den Abbildungen sehen kann, sind eindeutig ihre Eltern. Bereits vor 10 Jahren veröffentlichte die US-Amerikanerin Meg Wolitzer ihren Roman The Position. Jetzt ist die pikante Familiengeschichte endlich auch in Deutsch erhältlich. Für wenige Lesungen war Meg Wolitzer in Deutschland zu Gast, auch in Berlin. Eine gute Gelegenheit für die Literaturagenten, mit ihr über die Stellung zu sprechen.
Ja, Meg Wolitzer hatte 3 Termine in Deutschland, einen in der Schweiz, einen in Österreich an 5 aufeinanderfolgenden Tagen mit Flügen und Interviews dazwischen. Klingt nach harter Arbeit oder wie Charles Bukowski einmal erschöpft nach einer Lesereise gesagt hat, Shakespeare hat das nie gemacht.
Ja, aber vielleicht war Shakespeare auch nicht so cool in dem Moment, wenn man vor ihm gesessen hätte. Meg Wolitzer war super cool, sie war natürlich unfassbar müde, entschuldigte sich auch für ein paar Gähner, aber das fiel nicht weit oder tief oder schwer ins Gewicht. Sie war und ist vor allem interessiert am Fragensteller, am Publikum, an den Lesern. Sie ist sehr lustig und hinreißend. Auch, dass wir über ein Buch sprachen, das sie vor mehr als 10 Jahren geschrieben hat, das liegt schon eine Weile her und ist für jeden Autor schwer. Der muss es dann nochmal selber lesen, sich erinnern, wie war das damals. Da war sie sah das alles entspannt, wenngleich sie auch verschmitzt lächelte, als ich sie fragte, ob sie gern etwas ändern würde. Heute hat sie nicht wirklich kommentiert, druckst ein bisschen rum. Ich würde sagen, manches würde sie vielleicht ändern aus der heutigen Sicht, also vielleicht an der Schreibweise, aber sie würde eines niemals ändern, nämlich den Titel. In diesem Einfall, The Position, müssen jetzt mal vom Englischen ausgehen, ist sie sehr glücklich. Im Buch geht es ja um Sex, das steht außer Frage und es geht vor allem darum, wie die Kinder knapp 30 Jahre nach Erscheinen dieses Sexbuchs der Eltern damit umgehen oder ob sie überhaupt damit umgehen können. Der Titel, die Stellung im Original The Position, sollte natürlich in diesem Zusammenhang verstanden werden, aber The Position kann auch anders übersetzt werden, wenn man jetzt mal einfach ganz normal im Wörterbuch nachguckt. Job, Sichtweise, Ortsangabe, es gibt viele Übersetzungen. Jeder Mensch möchte wissen, wohin er gehöre, sagt Wolitzer. Nicht nur die Figuren in ihrem Buch, die Eltern Ross und Paul Mello und deren Kinder, Claudia, Dashiell, Michael und Holly, sondern auch wir und auch sie selbst, die Schriftstellerin. Die Umstände markieren unsere Stellung in der Gesellschaft und wir vergleichen uns ständig.
I was excited when I came up with it, because it did seem to encapsulate a lot of those ideas. Yes, I think that people are jockeying for position in various ways in their lives. We want status, we want, but more than that, we want to know who we are and are we okay? You know, am I okay? Do I have an okay position in society, in my family, in my marriage, in my relationship with my children? Where am I in the constellation? Some years ago, Esquire magazine did a series of like literary universes, and they showed where writers were in the universe. It was sort of sickening, this idea that you would be, you know, on the outer edge or in the center of the literary universe. I mean, that's just like a kind of, it's not good for the soul to always be taking your own pulse and to think about where you fit into things, except it is very human to try to figure out where you fit in. But of course, talking about that means that you're talking about how do I compare with other people. So you are therefore comparing yourself with other people, which is never something that leads to happiness.
Meg Wolitzer wird ja ein sehr plakativer Humor nachgesagt. Manche sagen ja, sie sei mehr ein schreibender Comedian als eine Schriftstellerin. Wie schätzt du das an?
Sie schreibt ohne Frage bissig, ironisch, sehr lustig. Sie baut groteske Bilder auf. Also beispielsweise Dashiell, der zweitjüngste, also der vorletztjüngste, der drittälteste in der Viererkonstellation der Geschwister, ist schwul. Er ist geoutet, er lebt mit seinem Freund Tom zusammen, führt ein bürgerliches Leben. ist eigentlich einer, also der einzige von den vier, der wirklich glücklich ist, aber ist bei den Republikanern, also einer Partei beigetreten, die ich jetzt so mit einer freien Sexualität nicht erstmal nicht so zusammenbringe. Und er denkt zum Beispiel mit Beklemmung daran, dass seine Eltern 1975, als das Buch entstand, als sie es herausgebracht haben, dass die in einem winzigen Kapitel über Analsex, Homosexualität sehr abfällig erwähnt haben und dann war für die das erledigt. Das beißt immer noch. Und wie Meg Wolitzer dieses beschreibt, dieses Gefühl, das ist, mag man kaum glauben, sehr witzig, sehr ironisch, sehr stark, aber eben auch sehr schmerzhaft. Und ich wurde beim Lesen irgendwann traurig, vor allen Dingen darüber, wie die Kinder als Erwachsene immer noch leiden. Also nach 20, 30 Jahren könnte man sagen, ist doch gut, verzeiht den Eltern, aber sie können es eben nicht. Und Meg Wolitzer teilt dieses Gefühl, dass es eben nicht nur lustig ist, sondern dass da noch mehr dahinter ist.
I don't disagree with that. I find that a reasonable interpretation. It's always strange what people take away from your books. You know, there are people who think I'm a comic writer, and I'll answer to whatever. But I think that, you know, just parenthetically about humor, I don't think that humor in fiction is something where you insert joke here. You know, it's not like that. It has to come out of the absurdity of life. It has to come out of the characters. And it often comes out of the position, again, there's that word, that they're in. We're stuck, we're mortal, we're limited, we don't know the future, as you say, and that is sad. There is a great deal of melancholy, I think, in my work, but yet it's tempered a bit by this craziness about how we live and the ways that are available to us.
Also ich hatte im Gespräch auch angesprochen, dass es ja sehr schwer ist für Eltern in die Zukunft zu blicken, was sie heute richtig machen müssen und nicht falsch machen dürfen, damit es ihren Kindern später mal gut geht oder was sie vermeiden sollten, dass die das ja nicht können, dass man es ihnen auch nicht vorwerfen kann, weil sie eben nicht in die Zukunft gucken können. Und das ist sehr tragisch, komisch. Und ja, und dieses Verrückte, was sie eben zum Schluss angesprochen hat, das muss ja auch irgendwo herkommen. Der Humor, mit dem sich einiges gut nehmen lässt, sogar dieses große, schreckliche Gefühl der Scham. Wolitzers Ansicht nach ein Produkt des Vergleichens mit anderen, wenn das Selbstwertgefühl bzw. dessen Stärke zu wünschen übrig lässt. Und so erzählte sie mir dann im Gespräch von ihrer Schwester Nancy. Sie hat eine Schwester, die ist Künstlerin und auch so eine ewige Verbündete, wie viele Geschwister es sind. Wir nannten es dann im Gespräch Geschwisterallianz gegenüber den Eltern. Also beide Seiten so, dort die Eltern, hier die Kinder. Bis heute ist das so mit ihrer Schwester. Und die Schwester malte dann eines Tages mal ein Bild von zwei Pferden, so wie ich es verstanden habe, Fantasiepferde, also imaginäre Freunde dieser zwei Mädchen. Und mit diesen Pferden haben die beiden gespielt und die trugen die Namen Silvercane, also Nancys Pferd. Ich glaube Silberstock, so Gehstock, genau, irgendwie mit genau. Silberknauf. Genau. Und Wolitzer kann sich bis heute nicht genau erklären, warum sie ihr Pferd Sack genannt hat, also Sack. Und sie muss, als sie die Zeichnung gesehen hat oder das Bild gesehen hat, das ihre Schwester angefertigt hat, musste sie natürlich lachen. Aber auch ein bisschen heulen, weil sie da irgendwie sich sofort hat zurückkatapultiert gesehen in diese Kindheit, in diese Zeit der gemeinsamen Erinnerung, der Bewältigung einer Kindheit. Also ich glaube, das hat beides, Gutes und Schlechtes, Schönes und Tragisches und Trauriges, und das hat sie so zusammengefasst.
We just realized that years pile up so much. Like we can't believe we're as old as we are. She's an artist, and she did a drawing of these two horses that we, imaginary horses that we had. I have to say imaginary because people think we had horses. And her horse was named Silvercane, and mine, was named Sack. I thought it's not a name for a horse. And she did a drawing called Silvercane and Sack, and it's these two horses, and it really made me tear up a little bit, but also laugh, because, you know, the drawing was done with sort of straight face. These were these horses, but of course only I know, and she knows, that they come from this deep imaginative part of our childhood, and that's the meaning of that. And the names are ridiculous, one so kind of grandiose and one sort of a child trying to think what sounds like a name for a horse, but coming up short, failing.
Die Stellung von Meg Wolitzer. Im Original The Position, erschien 2005, jetzt aus dem amerikanischen Englisch von Werner Löcher-Lawrence übersetzt, ist erschienen im Dumont Buchverlag, 368 Seiten, kosten 19,99 Euro.
So wie wir Bücher vorstellen, die im Gespräch sind, diskutiert werden, für Aufregung sorgen, stellen wir auch Autoren vor, die abseits des Mainstream liegen, sprechen persönliche Empfehlungen aus. Und deine, Thomas, ist, kenne ich nicht, bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast, Jürgen Becker mit seinem neuen Buch Jetzt die Gegend damals. Der Titel wirkt verdreht, geschüttelt. Wörter, vier Wörter, die schon an sich schön sind, aber naja, ist es ein verdrehtes Buch?
Nein, es ist natürlich ein wunderbares Buch und der Titel zeigt an, worum es geht. Eben um das Jetzt, um die Gegend und das Damals. Und das lässt sich am einfachsten darstellen, indem man mal ein Stück daraus vorliest, was ich jetzt gerne machen möchte.
Ja.
Der Schulweg einige Jahre lang ging an Häusern vorbei, von denen ich nicht sagen kann, wie sie ausgesehen haben. Spätabends das letzte, frühmorgens das erste Quietschen der Straßenbahn. Mädchen, Frauen in Uniform, die Uniform der Schaffnerin. Bis vorige Woche noch gewusst, was das Thema des Abi-Aufsatzes war. Filme, die man zum 5., 6. Mal sieht und jedes Mal eine Szene, die man zum 1. Mal sieht. Also alltägliche Wahrnehmungen, quietschende Straßenbahn sind das, Erinnerungen an das eigene Leben, an Ereignisse, genau wie an Landschaften, Straßen, eben die Gegend. Und worauf es ankommt, ist, dass all das in unserem Leben ja immer gleichzeitig anwesend ist. Die Vergangenheit ist noch da. Sobald wir anfangen, uns daran zu erinnern, jede Straße, durch die wir gehen, ist auch eine Straße der Erinnerung. Sie ist jetzt die Gegend damals. Mhm. Und wenn man Jürgen Becker liest, dann öffnet sich aus dieser Konstellation ein Kosmos der Erinnerung und ein Kosmos der Gleichzeitigkeit.
Nicht nur deine Interpretation jetzt gerade, sondern auch das, was du schon vorgelesen hast, erinnern mich an ein Gedicht, an Lyrik.
Ja, ja. Die Texte von Jürgen Becker sind sehr poetisch, in dem Sinne, als dass sie Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die so an den Grenzen unserer Wahrnehmung liegen. Ich würde sie nicht als Gedichte, eher als Momentaufnahmen bezeichnen. Ein Moment wird festgehalten und das Besondere an ihm wird benannt. Diese 5 Momentaufnahmen, die ich da gerade vorgelesen habe, sind jeweils durch Absätze getrennt. Das gibt dem Text etwas sehr Luftiges, Offenes. Es gibt beim Lesen auch eine große Ruhe. Man liest diese einzelnen Eindrücke, von denen viele dann ja auch eigene Erinnerungen wachrufen. Weiß ich eigentlich noch mein Abi-Thema. Und so liest man, während man dieses Buch liest, auch im eigenen Leben. Das ist die eine Seite des Buches. Es gibt noch eine andere. Es gibt längere Geschichten. Da wird von Menschen erzählt, die vergessen sind, beziehungsweise an deren Lebensumstände man sich nicht mehr erinnert. An Fritz Koch Gotha, den Autor des berühmten Kinderbuches Die Häschenschule. Oder an Heinz Opfinger, den Namen hat man natürlich nie gehört. Das ist der Gründer eines Kellertheaters, an dem Gudrun Langgräbe, Heiner Lauterbach und Til Schweiger mit dem Schauspielen angefangen haben. Oder Werner Wolfgang Wallroth, ein Filmregisseur, der hier mit Manfred Krug gedreht hat. Und wenn ich hier sage, dann meine ich hier bei uns in Babelsberg in den DEFA-Studios. Und auf dieser Ebene handelt das Buch davon, welche Spuren Menschen hinterlassen, aber auch davon, wie sie vergessen werden, wenn nach und nach, um mal das schöne Wort zu gebrauchen, alle Zeitgenossen sterben.
Oh, das erinnert mich an ein Buch von Felicitas Hoppe, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Die hat auch mal Porträts geschrieben über Menschen, die man nicht mehr kennt. Aber das ist jetzt was anderes. Es klingt unglaublich poetisch, was du erzählst. Aber nicht wirklich aufregend.
Es
reißt mich nicht vom Hocker, ist trotzdem schön.
Das soll es auch nicht. Es ist kein bisschen aufregend und das ganz bewusst. Jürgen Becker ist Jahrgang 1932, hat letztes Jahr den Georg-Brüchner-Preis bekommen. Das ist der wichtigste deutsche Literaturpreis, weil er eben für ein Lebenswerk vergeben wird und nicht wie der Deutsche Buchpreis für ein einziges Buch. Jahrgang 1932, das heißt, er hat seine ganze bewusste Kindheit unter den Nazis verbracht. Zuerst in Köln, dann in Erfurt. Er war bis 1947 in Erfurt, das heißt, er hat auch die Kommunisten in der Ostzone erlebt. Die Erinnerungen an diese Zeiten sind immer noch präsent, gerade gehört, Frauen in Uniform. Was Nazis und Kommunisten verband, war der Missbrauch von Sprache. Rhetorik, Propaganda, Lüge, Verführung, Überwältigung. Und diese Erfahrungen haben Jürgen Becker geprägt, haben sein Schreiben geprägt. Er enthält sich in seinen Texten ganz bewusst all der sprachlichen Mittel, die überwältigen, mitreißen, wie man so schön sagt, einen Sog ausüben. Er lässt den Lesern Raum, Freiheit. Er schreibt nicht von Utopien, sondern vom gelebten Leben. Und das mit einer Konsequenz und Schönheit. Seit seinem ersten Buch, das 1963 erschienen ist, das ist wirklich im wörtlichen Sinne ein Lebenswerk. Und dieses neue Buch ist eine sehr schöne Möglichkeit, daran teilzuhaben.
Jürgen Becker, Jetzt die Gegend damals, so der Titel, ist erschienen im Surkamp Verlag, hat Nee, im Richter.
Schöner Verschreiber. Da stehen 1623 Seiten. Es sind nur 162 Seiten.
162 Seiten. Die kosten 20 Euro. Und ja, lese ich.
Ist dir in der Zwischenzeit eingefallen, wie das Buch von Felicitas Hoppe heißt?
Ja, genau. Verbrecher und Versager, daran musste ich denken. 5 Porträts. Einer der großen Aufreger des Literaturbetriebes im vergangenen Jahr war folgende Geschichte. Martin Amis, in England und Amerika ein sehr erfolgreicher, in Deutschland ein eher unbekannter Autor, hatte dem Hansa Verlag, in dem bereits viele von Amis Büchern erschienen waren, seinen neuen Roman vorgelegt. Der heißt Interessengebiet. Und er erzählt von einer Liebesgeschichte zwischen einem Nazi und der Frau des Kommandanten des KZ Auschwitz. Der Hansa Verlag lehnt es ab, das Buch zu verlegen, wie übrigens auch Amis französischer Verlag. Natürlich haben seitdem alle auf den vermeintlichen Skandalroman gewartet, der dann in der vorletzten Woche auf Deutsch erschienen ist, und zwar beim Schweizer Verlag Kein und Aber. Martin Amis war in dieser Woche auf Lesereise in Deutschland. Du, Thomas, hast ihn getroffen. Was für einen Eindruck hat er denn auf dich gemacht? Kann er als Unverstandener, der auf Genugtuung aus ist?
Nein, Martin Amis ist Engländer durch und durch, das selbst wenn ein negatives Gefühl nach dieser Geschichte behalten hätte. Er hätte es nicht gezeigt, er hat es auch nicht nötig. Der Vorwurf, das Buch sei von Anfang an als Provokation angelegt gewesen, prallt an ihm ab. Sein Ansatz war ein ganz anderer. Keiner der Historiker, die sich mit Hitler auseinandergesetzt haben, behauptet, Hitler zu verstehen. Hitler bleibt ein Rätsel, eine historische Singularität. Wie konnte es ein obdachloser Österreicher schaffen, so viele Deutsche und Österreicher in die Irre zu verführen? Und man darf nicht vergessen, das alles liegt ja erst ein paar Jahrzehnte zurück und hat sich, wie Martin Amis mir im Interview gesagt hat, in der gebildetsten Nation zugetragen, die es je gab.
And this enormous singularity, historical singularity, or black hole, should have been so recent. Should have taken place in what was the most educated nation that ever been on the face of the earth. I mean, do you have an explanation for how a semi-literate Austrian tramp was able to capture so many German and Austrian hearts and minds.
Thomas, wie trägt dieses Buch dazu bei, den Nationalsozialismus zu verstehen?
Weniger durch die Geschichte selbst als durch den Aufbau des Buches. Es gibt 3 Erzähler. Der eine heißt Golo Thomsen. Er ist der Neffe von Hitlers Reichsminister Martin Bormann. Dieser Golo Thomsen verliebt sich in der allerersten Szene in Hanna Doll, das ist die Frau des Lagerkommandanten. Thomsen ist in Auschwitz für die Buna-Werke, die dort eine Produktionsstätte unterhielten, in der künstlicher Kautschuk hergestellt werden sollte. Das war ein kriegswichtiges Produkt. Deutschland war von allem Nachschub ja abgeschnitten. Kautschuk auch, kam aus Südamerika. Und in den Buna-Werken arbeiteten die KZ-Häftlinge wie Sklaven. Thomsen ist ein Mitläufer, einer, der aus der Situation persönlichen Gewinn bezieht, insbesondere auch in Bezug auf Frauen. Er, der schneidig germanisch aussieht, erobert eine Frau nach der anderen. Also er ist jemand, der von den Nazis, der Ideologie etc. profitiert. Der zweite Erzähler ist Paul Doll selbst, der Lagerkommandant. Er ist vollkommen verblendet von der Nazi-Ideologie, dem Antisemitismus. Es gibt eine Szene, da überlegt er, wie wichtig der Brand des Reichstages war, weil durch ihn ja die Nazis an die Macht gekommen sind. Und er kommt zu der Überzeugung, dass eigentlich nur Gott selbst den Brand gelegt haben kann. Das zeigt dieses kranke Sendungsbewusstsein, aber auch die Dummheit der Nazis. Und das sind Momente, wo man lachen will im Buch, aber so ist es mir gegangen, das Lachen bleibt einem wirklich im Halse stecken.
Ja,
und das kommt nicht zuletzt durch den dritten Erzähler. Er heißt Smul, er ist Kapo, das heißt, er ist ein Häftling, der dazu gezwungen wurde, als Aufseher zu arbeiten. Er steht an der Rampe, an denen die Ankommenden getrennt werden. Alle Kinder unter 18 und alle Menschen über 60 wurden ja mit der Behauptung, sie würden desinfiziert in die Gaskammern geführt. Und dieser Smul empfängt sie, beruhigt sie. Ja, wir gehen da zur Desinfizierung, hinterher gibt's was zu essen und so weiter und so weiter. Er macht sich also wieder und wieder schuldig. Aber er tut das, weil er auch weiß, so kann er in jedem Transport Menschen retten, indem er zu den einen ankommenden Jungen sagt, du bist älter als 18 Jahre und du kannst arbeiten. Und diese drei Perspektiven nebeneinander sind das Kühne und das Erhellende an diesem Buch.
Ja, und das klingt sehr stark, aber warum dann noch diese Liebesgeschichte?
Das habe ich Martin Amis auch gefragt. Und der hat mir erklärt, es ging ihm darum, an Golo Thomsen zu zeigen, wie die Menschen im Nazi-Regime sich ihren Gefühlen verschlossen haben.
He had divested himself of every finer feeling, certainly every romantic feeling, because that's what you needed to do to get from day to day. When you are prompted or reminded of your earlier romantic yearnings and impulses and urgencies, you reject them with some relief. You say, oh, let it go, till you're a shell. And then all those feelings surprise him and come back to him when he's in Auschwitz.
Also man hat die Gefühle verdrängt, auch die Angst und die Trauer. Man hat ja auch Soldaten an der Front zum Beispiel, hat die Gefühle verdrängt, bis man zu einer Art Muschel geworden ist. Und indem Amis das Gefühlsleben dieses Nazi-Verführers Golo Thomsen, aber auch das des Lagerkommandanten zeigt, gelingt es ihm dazu beizutragen, die Figuren etwas mehr zu verstehen, ohne dass dieses Verstehen irgendeine Form von verharmlosendes Verständnis wird.
Stellt sich natürlich eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Frage. Was hat er zu den Opfern zu sagen?
Etwas sehr nachdenklich Stimmendes. Alle drei Figuren sagen an einer Stelle des Romans, das KZ sei wie ein Spiegel, der ihnen zeigt, wer sie sind. Der zeigt, wozu sie als Menschen in der Lage sind. Und in dem sehr erhellenden Nachwort, in dem Martin Amis einen Überblick über wichtige literarische und wissenschaftliche Texte zum Holocaust gibt, weist er darauf hin, was nötig war, um im KZ zu überleben. Und das hat er im Interview auch nochmal getan.
With the victims, such things as their gift for anonymity, whether they had immunity to despair or not, perhaps the single most vital thing, whether they could build up a solidarity with one other victim or a little circle of victims, their ingenuity in survival, whether they could cling to their decency. And I think that probably did distinguish the drowned from the saved in Primo Levi's distinction, was that they were exceptional human beings. They were the cream of humanity.
Also Unscheinbarkeit, Solidarität mit anderen Gefangenen oder mit einer kleinen Gruppe, ganz wichtig war auch Immunität gegen Verzweiflung und dann auch ihr unerschütterlicher Anstand. All das zeichnet die Überlebenden aus, die Martin Amis als Cream of Humanity bezeichnet, was man als die Krone der Menschlichkeit übersetzen könnte. Und es gelingt Martin Amis wirklich mit dieser Figur Smool zu zeigen, dass diese Überlebenden die Krone der Menschlichkeit sind.
Dein abschließendes Urteil?
Also mit dieser Konstruktion, mit dem sehr pointierten Stil, mit den Figuren hat das Buch wirklich in mir ganz widersprüchliche Empfindungen ausgelöst, aber es öffnet auch wirklich neue Perspektiven und Gedanken zu dem, was damals geschehen ist. Dazu gehört eben auch, dass man beim Lesen immer wieder denkt, darf der Autor das? Liebesgeschichten, Situationskomik, Running Gags im KZ. Und dann löst das schon wieder die nächsten Fragen auf. Warum macht er das denn jetzt eigentlich so? Und das sind alles Fragen, die normalerweise ablenken. Die führen ja aus dem Buch heraus. Aber hier führen die immer tiefer hinein. Die führen zu einem wirklich noch intensiveren Leseerlebnis. Um das mal so zu sagen, das Buch ist wie eine Achterbahnfahrt mit Looping. Hinterher ist einem flau im Magen, aber man wird vor allen Dingen den Moment nicht vergessen, indem man die Welt auf den Kopf gestellt gesehen hat.
Interessengebiet von Martin Amis, aus dem Englischen übersetzt von Werner Schmitz, erschien, zum Glück kann man jetzt wohl sagen, im Verlag Kein und Aber, ist 420 Seiten stark und kostet 24 Euro. Kinder lieben Rankings, behaupten die Illustratorinnen Jutta Bauer und Katja Spitzer und provozieren mit ihrem gemeinsamen Projekt den Beweis. Ich kann ihn nicht liefern, jedenfalls nicht so richtig. Ich habe kein Kind. Ich kann aber bestätigen, Erwachsene auch. Also Erwachsene lieben auch Rankings. Das Beste von allem heißt ein Katalog der Schönheiten, herausgegeben von den erwähnten Künstlerinnen. Ein paar Zahlen, 60 Illustratoren und Illustratorinnen, 900 Bilder, 4 Kinder, zeichneten unter anderem 18 Frisuren, ebenso viele Schlüpfer, 19 Sofas und Sessel, 20 Instrumente und vieles, vieles mehr. Wir müssen über das Beste von allem reden, über diesen Katalog. Katalog der Schönheiten. Herzlich willkommen und hallo, Jutta Bauer in Hamburg. Hallo.
Hallo.
Und Katja Spitzer hier bei mir in Potsdam. Hallo.
Hallo.
So, ihr beiden habt diesen, ich nenne das jetzt mal so Dreistkatalog, auch wenn das gar nicht so nett klingt, aber ihr habt das Wort selbst benutzt. Ihr habt diesen Katalog zusammengestellt. Katalog deswegen, weil ihr in Vorwort an die Szene erinnert habt, die ich selbst oft durchlebt habe als Heranwachsende, saß ich auf dem Sofa und auf meinem Schoß ein riesengroßer Warenkatalog. Wir hatten Otto und Bauer kam manchmal auch und da gibt es ja noch viele andere Firmen, die so ein Ding produziert haben. Ist das auch eine Erinnerung, die du auch teilst oder habt ihr einfach ganz viele Freunde und Bekannte gefragt, wie waren das bei euch?
Also für mich ist es tatsächlich auch eine Erinnerung, weil wir nach der Wende zum ersten Mal eben auch diese großen Kataloge ins Haus geflattert bekamen. Mhm. Zum Beispiel Otto Neckermann, die du erwähnt hast.
Ja.
Und ich habe meiner Schwester eben auch gesessen und wir haben uns rausgesucht, schöne Kleider oder wir haben geguckt, wie wir später mal aussehen möchten und waren dann fasziniert von den ganzen Frauen oder von Möbeln und was es da alles gab. Also das ist was ich auch teile und da konnte ich gut mitgehen, als Jutta diese Idee hatte.
Mhm. Ich hatte eigentlich schon längere Zeit die Idee und hatte das auch schon in allen möglichen Varianten mal Verlagen vorgetragen, dass ich das mache mit den Leuten, die ich kenne und mag. So, also bin ja nun inzwischen auch in Ehren ergraut in diesem Bereich und bin über 30 Jahre schon in diesem Kinderbuchgewerbe und habe gedacht, ich kenne jetzt so viele und die sind alle so nett und man könnte doch mal was zusammen machen und das war so die Idee. Und daraufhin hat der Verleger Klaus Humann vom Aladdin Verlag gesagt, nachdem ich einen Abend mit ihm darüber verschwarzt habe, ihm das Projekt vorgestellt habe, hat er gesagt, das hängen wir größer auf, das müssen wir größer aufhängen, das muss richtig fett werden. Und dann zugunsten der Stiftung Illustration und dann fragen wir auch noch viel mehr. Also nicht nur die, die ich am Anfang angedacht hatte.
Du hattest die Idee und dann hattest du plötzlich Katja.
Katja hatte ich wirklich plötzlich, die ist mir so in den Schoß gefallen gewissermaßen. Es gibt ja so Glücksfälle im Leben. Und dazu gehörte Katja. Ich hatte sie empfohlen bekommen als meine Nachfolgerin in dem Kuratorium der Stiftung Illustration, weil ich eine Nachfolgerin suchte. Und irgendwer hat mir gesagt, da gibt es diese Katja Spitzer in Berlin, die ist klasse und die wird das gern machen und so. Und daraufhin hat sie dann an Kuratoriumssitzungen teilgenommen als meine potenzielle Nachfolgerin. Das ist jetzt alles nichts geworden aus anderen Gründen, aber wir haben dieses Buch zusammen gemacht.
Mhm. Welche Vorgaben hattet ihr für die Illustratorinnen und Illustratoren?
Also wir hatten die Illustratoren gebeten, die Illustration im A5-Format anzulegen, mhm, weil die später als Originale für die Stiftung in der Auktion verkauft werden sollen. Mhm. Wir hatten eine E-Mail geschrieben, wo wir die Illustratoren eingeladen haben, 5 bis 20 Begriffe zu zeichnen. Die Begriffe konnten sie sich aussuchen.
Mhm. Aus einer Liste, ne, die wir vorgegeben haben.
Genau, aus einer Liste, die wir vorgegeben haben. Wir haben die Begriffe uns vorher ausgesucht und zusammen mit dem Verlag abgestimmt. Und dann hatten wir so unsere Liste von, weiß nicht, 60 Begriffen. Ja. Und die Illustratoren pickten sich das Beste raus, was für sie das Beste war, und ja, haben dann gezeichnet. Und Vorgaben technischer Art gab es eigentlich keine, außer sie sollten freigestellte Figuren oder freigestellte Dinge zeichnen, also nichts mit Hintergrund.
Ja.
Und das haben die meisten sofort gewusst, wie, ja, das geht und ja.
Und die Vielfalt ist bedeutsam, also von Illustrationen, die aussehen, als wären sie mit einem Tuschestift auf Serviette gezeichnet, also ganz verlaufen, bis hin zu ganz fein gestrichelt, so ganz klassisch aus meiner Sicht, so ganz klassisch von namhaften Illustratoren, Nadja Budde zähle ich dazu oder Jens Bondke, aber auch Menschen, die ich nicht kenne. Ich hoffe, dass ich damit jetzt keinen Quatsch erzähle, aber zum Beispiel Constanze Gur war mir neu.
Das war ja gerade unsere Intention, also mhm, dass sozusagen jemand die Besten zusammensammelt, alles was Rang und Namen hat und teuer ist, das ist ja leicht. Wir, ja, wollten eigentlich gerade diese Mischung, also dieses, die Unbekannten, die ganz Tollen, die Oberen und die Unteren sozusagen, das soll jetzt nichts bedeuten, aber also das war uns gerade so wichtig, weil man mag so vieles, ne? Man mag ja nicht nur das, was bekannt ist. Es geht ja auch gerade um das Unbekannte, zum Beispiel Constanze Gur.
Was ist denn für euch das Beste von allem? Also was bedeutet euch dieses Buch? Katja, du zuerst.
Ich finde es ganz toll, dass das Buch so geworden ist, wie wir uns vorgestellt haben. Also dass wir das wiedererkennen und dass es das in den Händen halten und denken, ja, so sollte es sein. ich will jetzt gar nichts Einzelnes herausheben, aber die finde ich sehr rund und da sieht man eben auch, was das Beste von allem sein kann, wie unterschiedlich die Illustratoren gearbeitet haben.
Ja.
Also manche ganz fein wie Sophia Martinek, dann Franz Zauleck mit dem rennenden Haus oder Jeanette Bismar mit ihren abstrahierten Häusern und Jutta mit dem Häuserberg, also ganz ganz unterschiedlich. Und ich finde, dass die Seite sehr charakteristisch ist für das, was wir in dem Buch wollten.
Hm? Jutta, wie ist es bei dir oder mit dir? Wie fühlst du dich und was ist für dich, also die Essenz, das Beste von allem?
Überhaupt, dass das so geworden ist, was Katja auch sagt, ne? Also, dass es genauso aussieht, wie wir es gedacht haben. Da müsste ich mich vielleicht auch jetzt nochmal bedanken bei der Grafikerin Mehdi Stober, die das mit uns gemacht hat. Es ist so, dass man das immer sieht bei Büchern, wenn die Zusammenarbeit auch in der Herstellung gut und eng ist und man wirklich die Köpfe zusammensteckt und sagt, ruckel nochmal das ein bisschen nach links und dann nimm das hin und das nochmal weg. Und das ist schon auch ein hoher Wert. Und wir hatten den Verlag, der auch sich sehr kooperationsbereit zeigt, wirklich sehr, sehr selten, dass es Verlage gibt, die überhaupt noch solche Bücher machen, die den Mut haben dazu und so. Das ist auch Klaus Humann vom Aladin Verlag zu verdanken.
Das Beste von allem mit Bildern unter anderem von Nadja Budde, Jens Bonke, Jörg Mühle und vielen, vielen mehr herausgegeben von Jutta Bauer und Katja Spitzer ist leider nur, aber eigentlich auch zum Glück 112 Seiten stark. Es kostet 25 Euro, erschien im Aladin Verlag und ist deutsch und englisch betextet. Ja, von Jutta Bauer und Katja Spitzer. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Buch. Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Wenn Sie sich ein Originalteil des Besten von allem sichern wollen, die erwähnte Versteigerung findet auf der Frankfurter Buchmesse statt am Donnerstag, den 15. Oktober in Frankfurt. Also sollten Sie in der Nähe sein, nichts wie hin. 50% der Einnahmen gehen an die Stiftung Illustration zur Förderung des Nachwuchses.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Er wird oft mit Paulo Coelho verglichen. Seine Bücher haben sich weltweit über 2 Millionen Mal verkauft. Die Rede ist von dem argentinischen Gestalttherapeuten und Autor Jorge Bucay, der morgen in Berlin zu Gast sein wird. Wir haben das zum Anlass genommen, Bucays Buch Geschichten zum Nachdenken auf unsere Art von Lesereise zu schicken. Wir haben es ausgesetzt, 20 Exemplare in das große Bücherregal des Alltags in Berlin eingereiht, um mal zu schauen, welche Geschichten daraus entstehen.
Also es entstehen wahrscheinlich keine Geschichten daraus oder wir kriegen es nicht mit, denn es hat kein Finder angerufen.
Weil der oder diejenige vielleicht noch beim Lesenden nachdenken ist. Ich muss zugeben, das Buch öffnet mit einem richtigen Klopper. Mhm. Auf ein paar Seiten erläutert Bucay 3 Sätze, die für sein Denken wichtig sind, die er Wahrheit nennt, Leitsätze. Erstens, was ist, das ist. Da geht es um die Akzeptanz der Welt, die Akzeptanz des eigenen Ich, die Akzeptanz des anderen, ebenso wie er ist. Das nennt Bucay den Ausgangspunkt für Veränderung. Zweiter Leitsatz, das Gute gibt es nicht umsonst. Drittens, man soll niemals etwas tun, was man nicht will. So, jetzt du.
Warum bin ich nochmal hier? Nee, ernsthaft, das ist doch manchmal nicht möglich, auch wenn es so toll und klopperig klingt.
Naja, aber das Tolle an dem Buch und an der Verfahrensweise in allen Büchern von Jorge Bucay ist, das sind keine Ratgeber, sondern wie gesagt, er will zum Nachdenken anregen und er tut das mit Geschichten. Geschichten, die er sich selbst ausdenkt oder die er ableitet aus Büchern, die er gelesen hat oder Geschichten, die ihm erzählt worden sind. Und jeder Geschichte in diesem Buch steht quasi der Fundort voran. Ja, also ich habe die Geschichte von dem und dem. Das finde ich sehr gut. Er tut nicht so, als wenn er aus sich selbst, aus seiner eigenen Originalität schöpfen würde. Das ist eine sehr dezente, fast, könnte man sagen, demütige Herangehensweise. Und wie gesagt, man könnte sich vorstellen, wenn es jetzt zum Thema glücklich leben, ja, könnte man sich ein Buch vorstellen. Du lachst. Man muss das machen, man muss das machen, man muss die Sachen wegschmeißen und
genau,
man muss
jeden Tag
ganz genau
genießen.
Und bei Bucay kommt dann einfach eine Geschichte. Mhm. Und zwar folgende Geschichte mit dem Titel Der Suchende. Die geht so: Ein Mann, der sich angewöhnt hatte, so seiner inneren Stimme zu folgen, hat die Eingebung, er soll in eine Stadt namens Kimir gehen. Er macht sich also auf die Reise und kommt unterwegs an einen Ort voller seltsamer Steine. Und als er einen von diesen Steinen genauer anschaut, sieht er eine Inschrift: Abdul Tarek lebte 8 Jahre, 6 Monate, 2 Wochen und 1 Tag. Dann schaut auf den nächsten Stein, da steht: Jamir Kalib lebte 5 Jahre, 8 Monate und 3 Wochen. Und auf allen Steinen steht sowas und er ist geschockt. Er denkt, er ist auf einem Kinderfriedhof gelandet, weil die höchste Zahl, die er auf einem der Steine liest, ist 11 Jahre. Er setzt sich, ganz betroffen, beginnt zu weinen. Und dann kommt ein Mann aus dem nahen Dorf und fragt, warum weinst du denn? Und erzählt ihm dann, erklärt ihm, was es mit den Zahlen auf den Steinen auf sich hat. Alle Bewohner des Dorfes bekommen zu ihrem 15. Lebensjahr ein Tagebuch geschenkt. In dieses Tagebuch tragen sie genau die Tage ein, an denen sie richtig glücklich gewesen sind. Und wenn dann jemand stirbt, dann wird sein Buch gelesen und die Tage, an denen er glücklich war, werden zusammengezählt. Und das Ergebnis wird auf das Grab geschrieben. Denn, so lauten die letzten Sätze der Geschichte, denn für uns ist einzig und allein dies die wirklich gelebte Zeit.
Ja.
Und schon fragt man sich, stimmt das? Ist das wahr? Sind nur die glücklichen Tage die wirklich gelebte Zeit? Und dann hat das Buch dich. Dann ist aus der Geschichte eine Geschichte zum Nachdenken.
Geworden. Selbst wenn du nicht der Meinung bist, selbst wenn du die Tage, die du mit Weinen verbringst, auch als gelebte Tage?
Darüber denkst du danach.
Ja, schön.
Kein Ratgeber, Geschichten zum Nachdenken.
Mhm.
Die erschienen sind in der Übersetzung von Stefanie von Harrach im S. Fischer Verlag. 136 Seiten kosten 9 Euro. Und es sei nochmal daran erinnert, am morgigen Montag um 19.30 Uhr stellt Jorge Bucay sein neues Buchprojekt, das Buch der Trauer, Wege aus Schmerz und Verlust, im Renaissance-Theater in Charlottenburg vor. Karten gibt es an der Abendkasse.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Lucia Binar ist wütend. Um sie herum scheinen alle durchzudrehen. Die große Mohrengasse, in der sie seit langem lebt, soll aus Gründen der politischen Korrektheit in große Möhrengasse umgetauft werden. Und die soziale Einrichtung, die sie versorgt, hat vergessen, ihr das Essen zu liefern. Zudem plagen die 83-Jährige gesundheitliche Probleme und akute Einsamkeit. Fast all ihre Freunde sind schon tot. Da könnte sie sich eigentlich gleich zu denen auf den Friedhof legen? Nein, Lucia Binar lebt und sie kämpft für ihren Wiener Heimatbezirk, um ihr Essen und für noch eine Menge mehr. Lucia Binar und die russische Seele heißt der neue Roman von Wladimir Wertlieb. Die Schriftstellerin Tanja Dückers hat ihn gelesen und spricht jetzt darüber bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Hallo Tanja.
Hallo.
Hallo.
Also kommen wir gleich zur Persönlichkeit, zur aufregenden Persönlichkeit Lucia Binar. Wer ist denn die? Was weißt du über sie?
Ja, Lucia Binar ist eine 83-jährige alte Frau, die im 2. Bezirk in Wien wohnt. Ein Bezirk, der gerade einem heftigen Gentrifizierungsprozess unterworfen ist. Und sie regt sich schrecklich auf, dass sie aus diesem Haus weggentrifiziert werden soll, dass ein Immobilienhaus-Hai dieses Haus aufhübschen will, eine Luxusimmobilie daraus machen will. Und sie verbrüdert sich mit Punks, mit Sandlern, wie man im Österreichischen sagt. Ich lernte, das nennt man bei uns Obdachlose. Und einem jungen Kerl, dem Verein für Straßennamen gegen Rassismus angehört und die große Mohrengasse, in der sie seit mittlerweile 8 Jahrzehnten wohnt, in große Möhrengasse umnennen will. Ja, sie verbünden sich ein sehr ungleiche Gruppe und das ließ sich mit Schwung und mit Witz und ist auch noch überzeugend.
Übrigens gibt es ja hier in Berlin genau die gleiche die Geschichte Batze, wie Mohrenstraße, genau. Wo immer wieder Leute hingehen und stimmt. Die Ölpunkte drüber haben.
Das mal. Ist richtig.
Aber was hat es denn mit der russischen Seele auf sich?
Ja, da gibt es eine Quergeschichte. Also das Buch ist sehr interessant verschachtelt erzählt. Lucia Binar ärgert sich sehr, dass ihr das Essen nicht geliefert wird an einem Tag. Da wird sie einfach vergessen von der gemeinnützigen Organisation. Und die Dame, die sie vergessen hat, ist eine Telefonistin namens Elisabeth. Und dann erfahren wir elegant über die Geschichte dieser alleinerziehenden jungen Frau, die sich in einen Russen namens Alexander verliebt hat. Und dann erfahren wir einiges, ja, über
Tschuwaschen, Baschkiren, eine mordwinische Großmutter, die aber vielleicht auch eine tatarische ist. Also es gibt da so eine Verbindung zwischen den Figuren, über die wir dann etwas über diesen russischen jungen Mann erfahren. Und man muss dazu sagen, dass Wladimir Wertlieb oft auch ja alter Egos in seinen Romanen auftauchen lässt. Er selber ist in Leningrad geboren, damals noch Leningrad, 1966. Und lebt seit 81 in Österreich. Ein auch sehr toller Roman von ihm, Abschiebung, handelt davon, wie seine Familie versucht hat, in den USA Fuß zu fassen. Aber wie der Titel des Romans verrät, ist das nicht gelungen. Also Wladimir Wertlieb ist ein Schriftsteller mit einer sehr komplexen, faszinierenden Biografie, und das fließt immer wieder in seine Romane ein. Und deshalb hier auch die russische Seele.
Ja, bei der ersten Netzrecherche, als du uns sagtest, dass du dieses Buch gerne besprechen möchtest, bin ich auch auf Reden von ihm gestoßen, die sich mit Migration und Flüchtlingspolitik beschäftigen. Er ist mit sehr aktuellem Anlass. Also man findet sehr viel von jetzt.
Man sollte vielleicht auch erwähnen, dass er auch Herausgeber oder Mitherausgeber einer Zeitschrift ist mit dem Namen Zwischenwelt, Magazin für Kultur des Exils und des Widerstandes. Also das macht er auch schon seit vielen Jahren. Sehr schöne Zeitschrift aus Wien.
Das Engagement, das politische Engagement ist das eine. Hier zählt nur literarische Qualität. Er ist Jahrgang 1966, hast du gesagt?
Ja.
Also er ist dann 49 Jahre alt. Er schreibt aber über eine 83 Jahre alte Frau.
Das hat bei ihm Tradition. In seinem Roman Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur hat er schon über eine 90-jährige alte Dame geschrieben und über deren, ja, das war auch so ein Buch über die russische Seele, über deren Aufwachsen im jüdischen Städtel und später in Leningrad. Ja, ein recht russisches Buch. Ich finde das faszinierend, wie er sich immer wieder in ganz andere Rollen hineinversetzt, wie es ihm gelingt, auch über Frauen zu schreiben. Es gelingt vielen männlichen Schriftstellern, die meinen, sie würden das ganz hervorragend tun, nicht unbedingt so gut. Und auch eben doch einen ziemlichen Alterssprung davor nimmt. Das ist anhand dieser Figur sehr reizvoll, weil Lucia Binar uns erzählt, wie die Stadt mit Hakenkreuzen gehisst wurde, als sie 5 war, wie die letzten Juden deportiert wurden, als sie 9 war, wie der Krieg zu Ende ging, als sie 13 war und die letzten Alliierten das Land verließen, als sie 22 war und als sie Anfang 30 war, kamen die ersten Gastarbeiter. Also solch einen historischen Rückblick kann sich der Schriftsteller erlauben mit dieser Figur. Und das finde ich sowohl von der Innenschau dieser Person sehr gelungen, also diese Ansichten dieser alten Dame, auch so ihr Alterswitz würde ich das fast nennen. Das konnte ich durchaus meine Großmutter und ihre Freundin wiederfinden. Also ich fand das erstaunlich gut getroffen und es erlaubt eben auch diesen historischen Rückblick.
Wir können, also du bist begeistert, also die Frage jetzt, was begeistert dich besonders, ist jetzt schwierig, aber
Also ich finde den Stoff natürlich spannend, mir gefällt aber auch der Humor in diesem Buch, weil es berührt doch ziemlich viele sehr ernste Themen, und das hätte auch ein schwieriges, ein trauriges, ein melodramatisches Buch werden können. Es gibt übrigens auch ein wirklich knalliges Ende, was ich jetzt aber nicht vorwegnehmen möchte, wie die Figuren alle zusammengeführt werden und noch ein russischer Zauberkünstler auftritt und ein präsumtiver Erbe des arisierten Hauses. Mutmaßlicher Erbe dieses arisierten Hauses in der Mohrengasse. Aber es gibt, wie gesagt, ist auch ein spannendes Buch. Aber der Humor ist schon wirklich besonders. Und das zeigt sich unter anderem an hervorragenden, kurzen, knappen und wirklich überraschenden Dialogen. Also das Buch ist ein Lesegenuss.
Sprachlich gelungen. Erzählerisch gelungen von einem politisch engagierten Autor. Wer würde da nicht gerne präsumptierter Leser sein? Tanja Dückers empfiehlt Lucia Binar und die russische Seele von Wladimir Wertlieb. Das Buch ist erschienen im Deutike Verlag, der zu Hansa gehört. 320 Seiten, kosten 19,90 Euro. Vielen Dank, Tanja.
Vielen Dank. Vielen Tschüss.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Unsere Hinweise auf Lesens-, Besuchens-, Wahrnehmenswertes beginnen wie immer mit dem Hinweis auf die Radio 1 Bücherliste. Jede Woche fragen wir Buchhändlerinnen und Buchhändler in Berlin und Brandenburg, was denn die meistverkauften Bücher in ihrer Buchhandlung sind. Und da steht auf Platz 1 in dieser Woche Ralf Rothmanns Im Frühling sterben. Er hat damit die Spitzenposition erobert von Don Winslow, dessen Roman Das Kartell wochenlang an der Spitze der Radio 1 Bestenliste stand. Es gibt einen Neueinsteiger, Ein Leben mehr heißt der Roman der franco-kanadischen Autorin Jocelyn Saussier. Und den stellt uns morgen im Rahmen der Bücherliste Kurt von Hammerstein hier vor. Kurt von Hammerstein ist seines Zeichens Inhaber der Buchhandlung Hund Hammerstein.
Der nächste Termin ist dann am Mittwoch, den 23. September. Und dort wird Jochen Schmidt seine neue Geschichtensammlung Wächter von Pankow, erschienen im CH Beck Verlag, vorstellen. Und wenn Sie jetzt sagen, Jochen Schmidt, so ging es mir jedenfalls, dann habe ich nachgeguckt. Schmidt liest Proust und Chaussee der Enthusiasten, erschienen bei Voland und Quiz. Daher kenne ich ihn. Er hat schon viel mehr Bücher geschrieben. Sie erschienen bei Piper, bei DTV und bei CH Beck. Zuletzt Triumphgemüse. Und in seinem neuen Erzählband Wächter von Pankow habe ich jetzt nur schräg mitbekommen, geht es unter anderem ums Alter, ums Zurückblicken, um Komik, um Anhänglichkeit, um Liebe und noch viel mehr. Es ist sicher unterhaltsam. Im Palais in der Kulturbrauerei können Sie ihn dann lesen, hören und sehen. Das ist im Prenzlauer Berg, also am Mittwoch, den 23. September um 20 Uhr. Der Eintritt liegt im Vorverkauf bei 10 Euro. An der Abendkasse zahlen Sie 12 Euro.
Mit einem Artikel in der Zeit, betitelt Dichter traut euch ins Zentrum, hat Nora Bosson eine Diskussion über Poesie angestoßen, die die Literaturwerkstatt am kommenden Donnerstag, den 24. September, in ihrem Programm aufgreift und zum Thema einer Veranstaltung macht. Nora Bosson, Sabine Schoh und Henrik Jackson, alle drei avancierte Lyriker, diskutieren darüber, wie Lyrik zu sein hat. Zugänglich, randständig, verkaufbar, vermittelbar, uneinnehmbar oder. Moderator des Abends ist der Literaturkritiker und Autor Jens Biski. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Literaturwerkstatt in der Knagstraße am Prenzlauer Berg. Der Eintritt beträgt 6, ermäßigt 4 Euro.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Das Aufnahmegerät eines Reporters offenbart eine schaurige Geschichte. Pfeil für Pfeil erfahren wir mehr, wer er ist, was er denkt und was er tut. Sein Name ist Bastian Hoffmann, sein Business hat. Seine Reportage über Geister kommt nicht gut an beim Sender seines Vertrauens. Da muss mehr kommen, heißt es. Und Hoffmann ist bereit, mehr zu geben. Er wagt einen Selbstversuch. Er will einen Fluch auf sich ziehen, um zu beweisen, dass das alles Humbug ist. Aber es kommt natürlich, übernatürlich anders.
Der Ungebetene heißt der dritte in sich abgeschlossene Teil der Horrorserie The Border, ein Hörstück von Oliver Döring mit dem Schauspieler Sebastian Rüger als Hauptdarsteller und Hauptdarsteller, deswegen, weil es vor Ort aufgenommen ist, also gespielt in Parks, in Hinterhöfen, in Schlafzimmern. Das macht die einstündige Produktion authentisch gruselig. Man fragt sich mit jeder Sekunde oder mit jedem Pfeil, was wird jetzt passieren? Tja, wir verraten das natürlich nicht. Die gelungene Produktion erhalten Sie auf der CD für knapp 11 Euro, als MP3-Datei für knapp 7 Euro. Beides erschienen bei Wortart. Und für ein paar Minuten entlassen wir Sie jetzt mal in diese Welt von Bastian Hoffmann, in dieses Seppen, Pfeil für Pfeil. Viel Spaß dabei.
Diese CD ist Teil eines laufenden, nicht öffentlichen Verfahrens. Wenn Sie keine Autorisierung für diese CD haben, melden Sie sich umgehend unter der auf dem Siegel aufgedruckten Rufnummer. Verschlusssache 64-2012, Ludwig Bertha 6. 50 Audiodateien auf SD-Karte. Gesichtet, nummeriert und transferiert auf Audio-CD von K.H.E. Peters. Aufnahmedatum der Audio-Files 1-13, 5.6.2013.
Entschuldigung, hätten Sie Zeit für eine Umfrage? Ich bin von
SM Rheinland 2.3. Ah, ja, das kenne ich.
Ah, das kennen Sie. Große Klasse. Gut, glauben Sie an das Übernatürliche?
Ja, schon.
Jo, okay, wow, ja. das kam ja schnell. Wieso?
Es kommt vielleicht ein bisschen mit der Erziehung und ich wenn man sich so Fragen stellt, dann glaubt man ja ein bisschen daran, wenn dann ein Zeichen kommt, was man sich vielleicht auch nur einbildet, aber das verbinde ich ein bisschen mit dem Übernatürlichen.
Glauben Sie an gute oder böse Geister?
Ja, würde ich schon sagen.
Und was machen die so?
Naja, ob die jetzt direkt was machen, könnte ich jetzt nicht so beantworten, aber man denkt es ja schon, dass da noch irgendwas ist.
Okay, vielen Dank. Dankeschön.
Gerne.
Tschüss. Tschüss. So, mein Beitrag wurde abgelehnt. Toll. Sie wollen was Differenzierteres haben. Das mache ich euch aber sowas von. Verlasst euch drauf. Ich hab sie. Der gute alte Professor hat meine Adresse gegeben. Er hat mich mehrere Male eindringlich gewarnt, mein Unternehmen nicht zu weit zu treiben. Und dreimal könnt ihr raten, was ich jetzt mache. So, es reicht mir jetzt langsam. Ich sitze seit 3 Stunden hier und fühle mich endgültig ein bisschen verarscht. Viel Zeit mitbringen ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, aber 3 Stunden sind verdammt viel Zeit und mir reicht's jetzt. Scheiße. Ich gehe jetzt. Super. Tag für die Tonne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Außer Spesen nichts
Guten
gewesen.
Guten Tag, Herr Hoffmann.
Sie haben mich aber erschreckt.
Das Zeichen dafür, dass Sie jetzt zu einem ernsten Gespräch bereit sind.
Wow, ich habe nicht im geringsten bemerkt, wie Sie sich hier hingesetzt haben.
Genau das ist Ihr Hauptproblem.
Aha. Was genau, wenn ich fragen darf?
Dass Sie so sehr mit sich selbst beschäftigt sind.
Mhm. Kommen Sie von Dr. Peters?
Er hat mich angerufen, ja.
Darf ich fragen, welche Zeit er Ihnen gesagt hat?
Die angemessene Zeit für Sie.
Ah ja. Gut. Ist das in Ordnung, wenn ich unser Gespräch hier mit aufzeichne?
Völlig.
Also schön. Danke, Herr...
Moria. Nennen Sie mich Moria.
Herr Moria. Sie wissen, was ich plane?
Natürlich.
Und Sie können das möglich machen?
Möglich machen, ja. Ich selbst werde keinen Fluch aussprechen, aber ich kenne jemanden, der das tun würde.
In der Tat, ja.
Allerdings bezweifle ich, dass Sie auch nur die geringste Ahnung davon haben, worauf Sie sich einlassen wollen.
Ja, ich denke, das hat mir Herr Peters schon zu Genüge erklärt. Machen Sie sich da mal keine Sorgen.
Aber Sie scheinen das nicht sonderlich ernst zu nehmen.
Erklären Sie mal lieber, wie das Prozedere im Genauen aussehen wird.
Also... Wenn Sie wirklich das durchziehen wollen, was mir Herr Peters erzählt hat, brauche ich zuerst eine Bezahlung.
Ah, ja, klar, natürlich.
Und da Sie als freier Journalist vermutlich nicht über große finanzielle Mittel verfügen...
Nee, eigentlich nicht so.
...können wir uns auf eine andere Zahlungsart verständigen.
Oh, sehr gerne. Und wie sah das aus?
Sie zahlen mit Blut.
Mit Blut?
3 Tropfen. Auf einem seidenen Taschentuch.
Ah, okay, kein Problem.
Aber es darf nicht Ihr Blut sein.
Sondern?
Es muss reines Blut sein. Das eines Babys.
Die Hörprobe.
Das waren die Literaturagenten für heute. In der nächsten Woche erwarten Sie hier die Kolleginnen Gesa Ufer und Marion Brasch. Und zu Gast wird unter anderem Jenny Erpenbeck sein, die mit ihrem Roman Gehen ging gegangen auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis steht.
Ja, Erhard Schütz haben Sie auch noch drin. Also einige interessante, Marc Polizotti haben Sie drin als lesender Autor. Gregor Sanders zu Gast wird ein Buch vorstellen. Also es lohnt sich auch dann wieder um 18 Uhr die Literaturagenten einzuschalten hier bei Radio 1. Und wir sagen dann...
Bleiben Sie uns gewogen.
Mhm, tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.